3, 2, 1, go. You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Griner und ich freue mich, dich nach einer kleinen Sommerpause hier wieder in meiner Show begrüßen zu dürfen. Der eine oder andere hat es mitbekommen. Wir haben in den letzten 2 Monaten die Produktion des Podcasts ein bisschen zurückgeschraubt, was in erster Linie daran lag, dass wir unter anderem unseren YouTube-Kanal neu aufbauen werden. Hierzu einige Content-Videos gedreht haben und gerne möchte ich dich natürlich an dieser Stelle dazu einladen, auf YouTube mal vorbeizuschauen. Klicke hierzu einfach mal auf www.patrick-greiner.de/YouTube. Dort wirst du zukünftig eben tiefe Einblicke zu verschiedenen Themen haben. Ich werde dich mitnehmen zu verschiedenen Veranstaltungen, wo ich beispielsweise Vorträge halte. Wir werden einige Vlogs drehen, damit du noch ein bisschen einen intensiveren Einblick darüber erhältst, wie unser Alltag hier so ausschaut. Und natürlich wird es viele, viele Content-Videos zukünftig geben zu den Themen Geld, Erfolg, Business, Lifestyle, Rendite, Immobilien, Aktien und so weiter und so weiter. Soweit erstmal das kleine Intro von heute und ich schlage vor, wir vergeuden keine weitere Zeit und steigen jetzt direkt zum heutigen Thema ein.
Good morning, this is your wake-up call.
Die Wirtschaftszeitungen sind voll mit dem aktuellen Wirecard-Skandal und selbst wenn du persönlich als Anleger und Investor nicht von den massiven Kursverlusten der Aktie betroffen bist, solltest du dir die Folge auf jeden Fall anhören, denn hieraus gibt es viele, viele Learnings, wie du beispielsweise auch für dich zukünftig bestimmte Fehlinvestitionen vermeiden kannst. Schauen wir uns zunächst einmal an, was hier überhaupt passiert ist, also für alle die, die es vielleicht nicht wirklich mitbekommen haben. Wirecard ist ja unter anderem im DAX gelistet und vor wenigen Wochen ist der Aktienkurs von 104 Euro auf derzeit 2,75 Euro nach unten gekracht. Das Geschäftsmodell von Wirecard sieht so aus, das ist quasi eine Abwicklungsplattform von bargeldlosen Zahlungsverkehr ist und die Firma steht quasi zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter und bei dem Zahlungsverkehr bekommt letztendlich Wirecard für die Weiterleitung an die Bank jeweils eine bestimmte Provision. Die Besonderheit bei Wirecard dürfte darin liegen, dass es einerseits zwar Geldgeschäfte hier in Deutschland beispielsweise abwickelt, aber das Unternehmen keine deutsche Banklizenz hat, sondern diese Lizenz eben im Ausland verlagert ist. Und vor 2 Jahren bereits haben sogenannte Whistleblower schon auf alarmierende Vorgänge beispielsweise in Singapur hingewiesen. Das ist die Asienzentrale von Wirecard und Mitarbeiter haben da beispielsweise Dokumente und Verträge gefunden sowie Rechnungen und Belege, die eben im großen Stil gefälscht waren. Unabhängig dessen hat Wirecard immer wieder angegeben, dass die Gewinne des Unternehmens beispielsweise auf Treuhandkonten von 2 philippinischen Banken liegen würde. Und erst Ende 2019 hat das Unternehmen noch angegeben, dass dort auf diesen Treuhandkonten ein Guthaben von insgesamt 1,9 Milliarden Euro liegen würden. Die Prüfungen haben nun allerdings ergeben, dass dort eben dieses Geld überhaupt gar nicht vorhanden ist und die Milliardengewinne komplett frei erfunden sind. Und das liest sich natürlich auch dementsprechend in den Bilanzen, denn hier besteht eben schon seit Jahren der Verdacht, dass Bilanzen eben bewusst und im großen Stil manipuliert wurden. Also auch das gesamte Unternehmen, wie es entsprechend ihrer Kennzahlen nach außen hin aufgetreten ist, ist also nichts anderes als Fake und man geht sogar eben davon aus, dass auf diesen Treuhandkonten auf den Philippinen überhaupt gar kein Geld vorhanden ist. Das Kuriose an dieser Wirecard-Geschichte ist, dass bereits 2015 ein Reporter der Financial Times verschiedenste Artikel verfasst hat, bei dem er eben auf den Verdacht von inkorrekten Bilanzen in Bezug auf Wirecard hingewiesen hat. Als Reaktion hat Wirecard damals schon energisch auf solche Pressemitteilungen reagiert und drastische rechtliche Schritte gegen den Journalisten und die Financial Times eingeleitet. Generell war das Unternehmen Wirecard dafür bekannt, dass sie ja jegliche Kritik nicht geduldet hat und hierzu auch zahlreiche Prozesse geführt hat. Und das Interessante ist, dass anstatt dass beispielsweise die BaFin oder die Staatsanwaltschaft schon 2015 oder eben spätere Meldungen aus 18 und 19, anstatt diesen Hinweisen nachzugehen, hat man sich viel lieber auf die sogenannten Whistleblower konzentriert und hiermit beispielsweise internen Untersuchungen und Vernehmungen angefangen. Das heißt, das Unternehmen Wirecard wurde in Bezug auf die Artikel nicht wirklich rechtlich verfolgt. Es gab keinerlei Prüfungen, gar nichts, sondern man hat sich dann stattdessen auf die andere Seite gestellt und den Kritikern versucht, ihre Glaubhaftigkeit der jeweiligen Artikel durch verschiedene Maßnahmen dementsprechend zu entziehen. Es gibt Insider, die sagen, Thema Politik, Vorzeigunternehmen DAX/Wirecard und Wirtschaftskraft eines solchen Konzerns, da sind natürlich die Interessen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise deutlich höher, als dass man sich hier tatsächlich mit diesem Thema rechtlich auseinandergesetzt hat und es wahrscheinlich auch deutlich einfacher war, gegen Journalisten vorzugehen, als sich mal mit der Grundthematik dieser jeweiligen Presseartikel zu beschäftigen. Und das ist übrigens auch derzeit einer der größten Themen, die momentan schon im Bundestag besprochen werden, inwiefern hier beispielsweise die BaFin komplett versagt hat. Die Frage an der Stelle ist natürlich jetzt, was sollen geschädigte Aktionäre tun? Also man redet hier von einem Milliardenschaden für die jeweiligen Investoren / Aktionäre. Und die Frage ist jetzt, wenn du solche Verluste gemacht hast, was solltest du jetzt auf jeden Fall beachten? Aus meiner Sicht gibt es viele, die sagen, okay, ich lasse jetzt mal die Aktie so stehen, ich verkaufe sie nicht. Da gibt es dieses Sprichwort, es ist ein Unterschied, ob du der Buy-and-Hold-Strategie oder der Buy-and-Hope-Strategie folgst. Und hier möchte ich einfach nur so einen kleinen Hinweis geben. Und zwar kannst du ja beispielsweise Verluste steuerlich gegen deine Aktiengewinne beispielsweise verrechnen und auch zukünftig, also für die nächsten Jahre dementsprechend anrechnen. Dennoch besteht natürlich auch bei Wirecard die Gefahr des absoluten Totalverlusts und das wahrscheinlich spätestens dann, wenn das Unternehmen im September aus dem DAX fliegt. Und hier gibt es seit dem 01.01. ein neues Gesetz und das Gesetz lautet, dass beispielsweise Anleger mit Aktien und Anleihen, die mit ihren Papieren einen Totalverlust erleiden, diese nur noch mit bis zu 10.000 Euro pro Jahr mit anderen Kapitaleinkünften verrechnen können. Das heißt, die Regelung für Totalverluste, die eben nach dem 31. Dezember 2019 entstanden sind. Was jetzt hier als Totalverlust angesehen wird, ist noch nicht genau definiert. Generell jedoch betrachtet man einen Totalverlust, wenn eine Aktie oder eine Anleihe als wertlos ausgebucht wird oder wenn eine Forderung als ganz oder teilweise uneinbringlich eingeschätzt wird. Und wie das genau ablaufen soll, ist bisher noch nicht wirklich ganz klar, zumal es solche Fälle ja eben auch in der Geschichte von beispielsweise dem deutschen Index eigentlich gar nicht gegeben hat. Es bleibt also abzuwarten, wie man damit zukünftig umgehen wird, wenn es denn tatsächlich einen Totalverlust gibt. Je nachdem, wie hoch dein eigener Verlust jedoch mit der Aktie ist, solltest du dir also auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen, ob du jetzt wirklich auf den sogenannten Totalverlust abwarten möchtest um dann pro Jahr eben maximal nur 10.000 Euro abzuschreiben, oder ob du jetzt einfach sagst, okay, komm, das hat keinen Sinn mehr, ich steige komplett aus, um dann letztendlich den Verlust komplett mit deinen Gewinnen gegenzurechnen. Das ist sicherlich jetzt eine Strategie, die jeder entsprechend seiner eigenen Situation mit Wirecard für sich individuell selbst ja entscheiden muss. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Thema Schadensersatz. Also gibt es eigentlich für Anleger, die Wirecard geschädigt sind, irgendwelche Schadensersatzansprüche? Und hier möchte ich an dieser Stelle ganz klar vor etwas warnen. Und zwar, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, mittlerweile gibt es im Netz, bei Social Media und Co. bestimmte Anwälte, die jetzt damit werben, eine sogenannte Sammelklage bei Gericht in Bezug auf den Schaden für die Anleger durchsetzen zu wollen. Und Hintergrund dieser Vorgehensweise ist einfach, dass jeder Wirecard-Geschädigte sich einer solchen Sammelklage anschließen kann und dafür der Anwalt natürlich erstmal ein paar Gebühren möchte. Und in der Regel liegen diese Bearbeitungsgebühren bei circa 250 bis 400 Euro. Und jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, wenn eine solche Klage eingereicht wird, wen kann man überhaupt auf Schadensersatz verklagen? Und an erster Stelle stehen natürlich mal die Vorstände. Und hier muss man aber erstmal wissen, dass Vorstände natürlich nur begrenzt haftbar zu machen sind. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, dass es ja auch Versicherungen gibt, eine sogenannte D&O-Versicherung von Vorständen. Und da ist wiederum das Problem, dass diese Versicherungen eben nicht bei Vorsatz in Leistung gehen. Und wenn man hier von einer sogenannten Bilanzfälschung spricht oder von einer sogenannten Manipulation, dann hat die Versicherungsgesellschaft hier eine sogenannte Leistungsverweigerungsmöglichkeit. Das heißt, da ist nichts zu holen. Wen kann ich noch verklagen? Ich könnte beispielsweise die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verklagen, weil die nicht so richtig hingeguckt haben. Also in dem Fall von Wirecard wäre das beispielsweise Ernst & Young oder die KPMG-Gesellschaft. Und wenn wir uns hier in der Vergangenheit mal ähnliche Fälle anschauen, dann stellen wir fest, nehmen wir mal an, es käme hier zu einem Vergleich von 100 Millionen Euro. Dann geht erstmal ein gewisser Teil an die Anwälte, die halt eben so eine Sammelklage überhaupt ins Rollen gebracht haben. Und generell bleibt natürlich auch die Frage offen, wie viel bekommt von diesen 100 Millionen Euro Schadensersatzzahlung, wie viel davon bekommen die tatsächlichen Aktionäre? Und im Falle einer Verteilung bei einer Insolvenz gibt es hier ganz klare Vorgehensweisen, wie dieses Geld verteilt wird. Punkt Nummer eins, an erster Stelle steht wie immer das Finanzamt. Also wenn Wirecard beispielsweise offene Steuerzahlungen hat, dann ist das Finanzamt das Erste, was auf ihre Zahlungen bestehen wird. Dann haben wir das Thema Sozialkassen. Also Wirecard hat ja um die 5.000 Angestellte. Wenn es hier noch Sozialversicherungsbeiträge gibt, die nach wie vor offen sind, dann werden die auch eben mit dieser Insolvenzsumme direkt ausgeglichen. Im nächsten Schritt werden dann alle Schuldner von Wirecard, also alle Gläubiger, bedient. Das sind in erster Linie ja die Banken, denn das Unternehmen hat ja auch zahlreiche Bankkredite. Also auch die bekommen dann ihr Geld aus dieser Insolvenzmasse zurück. Und ganz am Ende, was dann noch übrig bleibt, erst das wird tatsächlich an die Aktionäre verteilt. Das heißt, die Geschichte zeigt, dass du als Aktionär immer am schlechtesten in einem solchen Fall aufgestellt bist. Und wenn du dir jetzt einfach mal diese Aufteilung einer eventuellen Schadensersatzzahlung anschaust, dann kannst du in etwa einschätzen, ja, wie viel da letztendlich für die Aktionäre übrig bleibt. Abgesehen davon ist es eben auch sehr wahrscheinlich, dass ein solcher Prozess Jahre dauern wird. Kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich was sind denn jetzt die Learnings aus diesem Wirecard-Skandal? Und hier gebe ich dir einfach mal so meine Sichtweise wieder. Also prinzipiell, wenn wir mal bei deinem Vermögensaufbau über das Thema Risikomanagement sprechen und wir die Grundregel einhalten, dass du niemals mehr als 5% deines privaten Vermögens in eine einzelne Aktie investieren solltest, dann ist der Verlust innerhalb deines Vermögens mit dem Beispiel Wirecard relativ überschaubar. Wenn du allerdings 50%, 70%, 80% oder sogar mehr in Wirecard investiert hast und dementsprechend auch große Verluste einzufahren hast, dann ist das letztendlich ein großer Fehler, insbesondere auf dein eigenes Risikomanagement. Denn letztendlich war und ist es ja nichts anderes, als wenn du irgendwie gezockt hast, als wenn du auf den Hype von Wirecard aufgesprungen bist und sämtliche Zeichen aus den vergangenen Monaten komplett ignoriert hast. Also vielleicht kennst du meine Telegram-Gruppe. Du kannst da gerne mal reinschauen, wenn du möchtest, unter patrickgreiner.de/telegram. Und da haben wir schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass es immer wieder Meldungen über den Verdacht der sogenannten Kursmanipulation und Bilanzfälschungen gibt. Und ich persönlich beispielsweise hatte auch die Wirecard-Aktie und bin ungefähr vor, ich glaube so zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme, vor circa 3,5 Wochen ausgestiegen. Und der Grund dafür war einfach, dass ich mich persönlich natürlich auch sehr stark mit den Unternehmen der Einzelaktien, in die ich investiere, beschäftige. Das heißt, ich bekomme natürlich mit, dass solche Themen wie Bilanzfälschung, Betrugsverdacht und so weiter, dass das immer weiter aufpoppt. Und an der Stelle musst du dir einfach mal die Frage stellen, inwiefern macht es wirklich Sinn, in einen Konzern zu investieren, das immer wieder und immer vermehrt mit solchen Schlagzeilen in der Presse konfrontiert wird. Da ist in der Regel immer etwas dran, vor allem wenn es immer wiederholend irgendwo aufpoppt. Und das ist definitiv eben auch ein Signal, irgendwann dann für sich persönlich die Reißleine zu ziehen. Für mich persönlich, und das möchte ich gerne an dieser Stelle mal an meine Podcast-Community weitergeben, für mich persönlich ist jede einzelne Aktieninvestition eine tatsächliche Unternehmensbeteiligung. Das heißt, ich habe gar kein Interesse daran, irgendwie zu zocken oder zu spekulieren, sondern ich möchte eben garantiert, in Anführungszeichen, also mit Sicherheit, mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein Unternehmen investieren, bei dem ich enormes Wachstumspotenzial erkennen kann. Und hierfür gibt es einfach verschiedene Kennzahlen, wie man eine eigene Aktie bewerten kann, um dann für sich eine Entscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, ob du wirklich analytisch in Form einer Unternehmensbeteiligung an ein Aktieninvestment herangehst oder ob du einfach dein Geld nimmst und einfach heiß darauf bist, zu spekulieren, dass der Kurs sich in den nächsten Wochen, Monaten deutlich nach oben entsprechend entwickelt. Und wenn du da vorgehen möchtest, also wenn das deine Strategie ist, dann passiert es halt eben auch, dass du theoretisch gesehen einen Totalverlust erleiden kannst. Aber selbst Warren Buffett hat schon mal in zahlreichen Büchern immer wieder erwähnt, dass Regel Nummer 1 beim Investieren lautet, verliere kein Geld. Und deswegen möchte ich dir das gerne an dieser Stelle ans Herz legen. Wenn du schon in Aktien investierst, dann stelle für dich persönlich sicher, dass du weißt, was du da tust und dass du hier eine Geschäftsbeziehung eingehst, die im Idealfall auf mehreren Jahren basiert. Also auch hier nochmal gerne zurückkommend auf Warren Buffett, der immer sagt, wenn ich eine Aktie kaufe, dann ist das für mich wie eine Hochzeit und niemand heiratet mit dem Ziel, sich in wenigen Wochen oder Monaten wieder scheiden zu lassen. Fazit also aus der heutigen Podcast-Folge für euch ist, wenn du dein Risikomanagement in Bezug auf deinen Vermögensaufbau clever, und zwar genauso, wie du es in Fachbüchern immer wieder empfohlen bekommst, genauso wie es die Großinvestoren immer wieder empfehlen, wenn du genauso vorgegangen bist, dass du nur einen geringen Anteil deines Vermögens beispielsweise in Einzelaktien oder in dem Fall in Wirecard investiert hast, dann ist dein Verlust sehr, sehr gering. Wenn du diese Regel missachtet hast, solltest du definitiv aus dem Fehler lernen und es zukünftig eben besser machen, sodass du deinen Vermögensaufbau jederzeit komplett steuern kannst, das Risiko minimierst und nicht davon abhängig bist, ob irgendwelche Vorstände die Taschen nicht voll bekommen und Bilanzen und Kurse dementsprechend manipulieren oder fälschen.
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Und an der Stelle möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir kurz vor der 200. Podcast-Folge stehen. Das heißt, ich freue mich jetzt schon, dir hier mitteilen zu dürfen, dass mein nächster Interviewpartner zur 200. Folge eine absolute Granate hier in Deutschland ist. Also sei auf jeden Fall gespannt. Und natürlich habe ich für meine Podcast-Community bei der 200. Folge noch die ein oder andere Überraschung, die ich gerne dann mit euch teilen möchte. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.